and they get another possession. He threw up a oh! I can't believe it went in!
Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer!
Ein herzliches Hallo und willkommen zur 110. Folge des NBA-Podcasts hier at Swish. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben jetzt schon seit über einem Monat nicht mehr über das MVP-Rennen geredet und überraschenderweise ist in diesem Monat oder in diesen jetzt knapp 6 Wochen, dass wir das nicht mehr getan haben, einiges passiert, was dieses Ranking mit angeht. Dementsprechend gibt es jetzt hier das Update zum MVP-Rennen. Viel Spaß mit dieser neuen Folge.
Here it's Swish.
Für jeden, der die erste Folge dazu noch nicht gehört hat in dieser Saison, erkläre ich das Ganze mal ganz kurz. Erstmal gehen wir so alle Spieler ein kleines bisschen mit durch. Das heißt, wir fangen an bei Platz 10, arbeiten uns dann vor bis auf Platz 1. Ich gebe zu jedem so meine kleine Einschätzung einfach mal mit dazu. Und dann am Ende gebe ich noch meinen eigenen Senf nochmal mit dazu und werde vielleicht sogar, beziehungsweise ich werde es auf jeden Fall machen, meine eigene Top 10 aktuell nochmal mit präsentieren. Zumindest aber aus diesen 10 Spielern. Also ich werde jetzt nicht anfangen, wie komplett neue Spieler jetzt gerade mit reinzuholen, sondern die Leute, die da drin stehen, finde ich, haben sich das durchaus verdient. Vielleicht ändere ich aber die Reihenfolge. Ihr werdet gleich schon sehen, was ich meine. Wir starten überraschenderweise mit dem letzten Platz, nämlich mit Platz Nummer 10. Und der ist tatsächlich komplett neu in dieser Liste, war jetzt bislang noch nicht drin. Und das ist Ja Morant von den Memphis Grizzlies. Und ich finde, dass er da mittlerweile völlig zu Recht jetzt gerade mit drin steht. Denn die Memphis Grizzlies haben jetzt die letzten 11 Spiele allesamt gewonnen, stehen jetzt bei 30-14 und damit auf Platz 3 in der hart umkämpften Western Conference und haben natürlich noch die Chance, weiter noch nach oben zu kommen. Und klar ist allerdings auch, dass die Utah Jazz, die hinter ihnen stehen, noch 2 Spiele weniger haben, aber eben auch 2 Siege weniger. Das heißt, sie könnten maximal ausgleichen. Die Memphis Grizzlies spielen einfach bislang eine richtig, richtig gute Saison und gerade jetzt eben die letzten Spiele laufen einfach überragend gut. Das Ding ist, sie sind halt sowohl zu Hause als eben auch auswärts ziemlich gut unterwegs. Zu Hause haben sie 16 von 24 Spielen gewonnen, also 8 verloren. Auswärts haben sie 14 von 20 Spielen gewonnen. Insgesamt innerhalb der Conference stehen sie 23-9. Außerhalb der Conference stehen sie dann, ja, die ganzen restlichen Spiele, also 7-5. Das ist jetzt nicht so gut, also gegen die Eastern Conference Teams sehen sie jetzt noch nicht so gut aus. Da sie aber eben als Western Conference Team größtenteils eben auch gegen Teams aus der Western Conference spielen, sieht das sehr, sehr ordentlich aus. Und ja, Ja Morant ist für mich jetzt gerade sowieso schon ein Kandidat, zumindest wenn es um den Most Improved Player Titel geht. Warum, sollte, denke ich mal, jedem klar sein. Ich habe es jetzt auch erst erwähnt in der drittletzten Folge, müsste es, glaube ich, gewesen sein, dritt- oder viertletzte Folge sogar schon, als wir über meine All-Star-Starter geredet haben. Denn auch da ist er ja für mich drin und zwar, ja, völlig zu Recht. Und ich finde, er bestätigt es jetzt einfach immer mehr. 24,6 Punkte legt er auf, dazu noch knapp 6 Rebounds, 7 Assists, 1,3 Steals, trifft 48,5% seiner Würfe und 36% von draußen. Hat sich da einfach extrem gesteigert, eben von 30,3% bei 3,8 Versuchen auf 35,9% bei 4,2. Ist da jetzt also wesentlich effizienter, nimmt zumindest jetzt schon mal ein paar Würfe mehr als davor, also 0,4 Dreier mehr als noch in der letzten Saison. Insgesamt spielt er aber einfach unglaublich gut. Er traut sich mehr zu, er nimmt mehr Würfe als letzte Saison, also fast 4 Stück mehr insgesamt. Und den Memphis Grizzlies tut das verdammt gut, weil er einfach eben fast 49% dieser Würfe trifft. Und gerade für einen Guard, der eben so viele Würfe nimmt und eben auch jetzt nicht perfekten Dreier hat, also jetzt kein Steph Curry-Typ, ist das schon eine unglaublich beeindruckende Statistik, dass er es trotzdem schafft, 49% aus dem Feld zu treffen. Es zeigt einfach, ja, wie gut dieser Mann einfach gerade ist in dieser Saison. Dazu dann eben noch 6 Rebounds, 7 Assists. Er ist natürlich in der Lage, seine Mitspieler mit einzusetzen. Mit seiner ganzen Athletik macht es auch einfach mal mega Bock, ihm zuzugucken. Dieser zweihändige Block ist erst gegen Avery Bradley, zeigt einfach genau das, was er ist. Er ist einfach ein unglaublich flashy Player, also unglaublich gut anzusehen, mit einer wahnsinnigen Athletik, einem unglaublichen Speed und eben auch einfach dem richtigen Spielverständnis. Dementsprechend, ja, jetzt hier schon, muss man fast schon sagen, auf Rang 9, was das MVP-Race mit angeht und das auf Platz 10 natürlich, sorry. Und das finde ich schon ziemlich krass, aber in dieser Saison bislang eben völlig verdient. Und umso höher natürlich die Memphis Grizzlies steigen, also in der Tabelle, umso größer wird natürlich auch seine Chancen, wirklich, wirklich starker Kandidat dafür zu werden. Auf Platz 9 steht Rudy Gobert. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant, weil es sehr, sehr selten so ist, dass so, ich sage mal, defensive-minded Player wirklich im MVP-Rennen drin sind. Er steht jetzt eben auf Rang 9. Die Frage ist halt so, wie lange bleibt er da jetzt noch? Denn in der Woche davor war er jetzt eben schon auf Platz 5. Jetzt gibt es eben noch so andere Spieler, die da nochmal mit reinstoßen, mit denen man jetzt vielleicht nicht so ganz krass rechnen konnte, die jetzt auf einmal einen richtig, richtig großen Step nochmal mit nach vorne machen. Natürlich sind 15,5 Punkte und 15,1 Rebounds überragend, 2,3 Blocks und auch noch eine Wurfquote von fast 71%. Das ist schon richtig, richtig stark und auch von der Freiwurflinie hat er sich jetzt endlich wieder stabilisiert, liegt da jetzt karrieremäßig eigentlich bei 63%, in dieser Saison bei 68%, also 5% mehr, als er eben sonst trifft und das ist natürlich schon wichtig, vor allem, weil er eben auch einfach 6,7 pro Spiel bekommt, was übrigens sein Karrierehöchstwert ist. Also da macht er schon Fortschritte, das Ding ist so halt, Rudy Gobert wird höchstwahrscheinlich trotzdem nicht diesen MVP-Award bekommen, weil er eben einfach eben nicht so dieser Spieler ist, der so mega viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja, natürlich, er bringt dir defensiv extrem viel, er bringt dir offensiv einfach so durch seine ganzen Pick-Situationen, also er stellt einfach richtig gute Blöcke, sehr, sehr viele Möglichkeiten eben einfach für Freiwürfe, auch für Räume für die Mitspieler. Er ist halt aber jetzt gerade eben nicht so der krasse Typ, der jetzt eben bis sonst wohin irgendwie springen kann oder sowas. Er glänzt vor allem einfach damit, dass er einfach ein sehr, sehr ruhiger Spieler ist oder ein Spieler einfach, der weiß, was er kann. Und diese Sachen, die er kann, einfach super gut mit ausführt. Das zeigen eben 15 Punkte, 15 Rebounds. Er positioniert sich beim Rebound einfach richtig, richtig gut. Er ist immer in der Lage, den Gegner wegzublocken. 2,3 Blocks in dieser Saison ist tatsächlich sogar noch einer seiner geringeren Werte, in Anführungsstrichen. Letztes Jahr waren es noch 2,7. Er hatte auch schon mal 2,6. Und das ist halt so das Heftige, so der Typ averaged einfach in seiner NBA-Karriere 2,2 Blocks pro Spiel und das ist einfach unglaublicher Wahnsinn. Das muss man sich einfach mal vorstellen, wie konstant er das jetzt auch einfach schon macht. Das ist richtig, richtig krass. Die Utah Jazz stehen auch jetzt gerade immer noch auf Rang 4, haben jetzt aber die letzten 4 Spieler allesamt verloren. Sie müssen jetzt einfach schauen, okay, wie weit nach oben kommen sie jetzt, beziehungsweise bleiben sie jetzt da, fallen sie jetzt gerade sogar noch weiter mit runter. Der Vorsprung auf die Mavericks ist erstmal noch relativ groß, die stehen aktuell auf Rang 5. Von daher sollte dieser 4. Platz jetzt erstmal relativ safe sein, wenn sie jetzt nicht irgendwie anfangen, die nächsten Spiele jetzt eben genauso weiter zu bestreiten, wie jetzt eben die letzten. Von daher, Rudy Gobert, finde ich schon in Ordnung, dass er jetzt gerade mit in der Liste drin ist. Ob er diesen Award jetzt gerade wirklich gewinnen kann, steht für mich auf einem komplett anderen Blatt. Denn, wie gesagt, so diese defensive-minded Player sind jetzt eigentlich nicht so wirklich dafür ausgelegt, diese Awards dann einfach zu holen. Dann haben wir auf Platz 8 Chris Paul. Der legt aktuell 14 Punkte und 10 Assists auf, trifft 47,4% seiner Würfe sowie fast 33% seiner Dreier. Chris Paul spielt einfach wie immer einfach unglaublich soliden Basketball. Auch er weiß einfach genau, was er kann und er schafft es einfach immer wieder, seine Mitspieler genau diese perfekten Scoring-Positionen mit reinzubringen. Auch das habe ich jetzt hier schon super oft gesagt. Ist ein unglaublich intelligenter Spieler. Einfach wahrscheinlich sogar einer der intelligentesten der Liga, hat einfach ein extrem gutes Spielverständnis, weiß einfach in Pick-and-Roll-Situationen gut zu agieren, weiß es, seine Mitspieler in die Position zu bringen, in dem sie den Ball haben wollen. Scored jetzt selber immerhin noch 14 Punkte, allerdings nimmt es jetzt halt auch schon ganz gut wieder mit ab. In der letzten Saison war es noch 16,4, davor 17,6. Also da geht es jetzt langsam schon ein bisschen runter. Dass er jetzt keine 20 mehr average, finde ich durchaus in Ordnung. Ein bisschen mehr als 14 Punkte könnten es wahrscheinlich dann trotzdem sein. Allerdings muss man jetzt eben auch festhalten, dass die Phoenix Suns mit seinem Spiel, was er eben jetzt aktuell hat, auf Platz 1 liegen in der Western Conference. Und das ist eben auch einfach genau der Grund, warum er in dieser MVP-Liste mit drin ist. Die Phoenix Suns sind auf Platz 1. Für Devin Booker reicht es anscheinend noch nicht dieses Jahr. Sie sagen, okay, Chris Paul ist schon noch der wichtigere Spieler. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz, aber ich finde auch einen Ansatz, den man vertreten kann. Für mich ist Devin Booker mittlerweile wahrscheinlich sogar der bessere Spieler, aber ich kann mir trotzdem sogar vorstellen, dass Chris Paul auf jeden Fall der wichtigere ist, einfach nur, weil er eben die Offense so gut laufen kann, weil er es eben auch einfach schafft, Devin Booker zum Beispiel gut mit einzusetzen und ihn einfach in so eine Rolle zu bringen, dass er sich wohlfühlt. Wir haben in den letzten Jahren häufiger gesehen, dass Devin Booker so als primärer Scorer und primärer Ballhändler eingesetzt wurde. Das hat ihm auf Dauer einfach nicht so gut gefallen, sage ich mal, beziehungsweise er war einfach sehr, sehr überlastet in einem Team, wo er den Ball quasi nicht aus der Hand geben konnte. Und Chris Paul übernimmt jetzt einfach diese Aufgaben und führt das natürlich einfach überragend aus. Dazu kommt dann natürlich noch, dass er in der Defense einfach noch wesentlich besser ist als Devin Booker, dass er da schon immer ein sehr, sehr giftiger Verteidiger war. Einer, der noch nie gerne zugelassen hat, dass sein Gegner irgendwie über ihn scored, der so ein kleiner Trash-Talker auch mit ist, der giftig ist einfach auf dem Platz, gegen den du auf keinen Fall spielen willst. Und das sind dann einfach viele Faktoren, die dann dafür sorgen, dass Chris Paul sich tatsächlich in diesem MVP-Rennen noch drin befindet. Aber auch er ist jetzt ein kleines bisschen runtergegangen jetzt von Platzierung 6 jetzt eben auf Platzierung 8. Und das hat eben auch mit dem Spieler zu tun, der jetzt mittlerweile auf Platz 7 steht, zumindest nach NBA.com übrigens, bevor ich das jetzt nicht erwähne. Und das ist LeBron James, der war davor einfach überhaupt nicht im MVP-Rennen drin. Und ja, klettert jetzt einfach mal direkt auf Platz 7 und wenn man sich seine Stats anguckt, muss man sagen, ja, da, das ist völlig zu Recht. Denn wenn du 29 Punkte, 7,4 Rebounds, 6,6 Assists sowie 1,7 Steals und 1,1 Blocks auflegst und dabei fast 53% aus dem Feld triffst und auch noch 36,6% deiner Dreier, dann wird es irgendwie schwierig zu argumentieren, dass du nicht im MVP-Rennen mit drin bist. Und gerade wenn man sich jetzt eben so die Werte jetzt gerade anguckt, aus diesem Monat jetzt nur, also jetzt nur aus Januar, da schlackern einem schon so ein kleines bisschen die Ohren. Also 31,6 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists. Und auch schon im Dezember waren diese Zahlen so ähnlich. Da waren es auch 31, 9 und 6,5. Also der Mann scheint einfach nicht zu altern. Der Typ ist jetzt einfach 37 geworden. Ich glaube am 25.12. oder so die Ecke. Am 30.12. Und er hat einfach anscheinend immer noch keine Probleme damit, die Liga zu dominieren. Ich finde, man hatte mal so kurz letzte Saison das Gefühl, gerade eben in den Playoffs gegen die Phoenix Suns, dass es jetzt vielleicht soweit ist, dass LeBron James einfach drüber ist. Dass die Phoenix Suns jetzt so als neues, junges Team ihn jetzt so ein kleines bisschen mit ablösen, dass er nicht mehr in der Lage ist, so ein Team alleine mit zu dominieren. Er war allerdings davor auch verletzt und ich glaube, jetzt merkt man, okay, ein komplett fitter LeBron kann, wenn er eben merkt, dass er muss, auch einfach immer noch ein komplettes Team einfach komplett alleine führen und das Ruder alleine herumreißen. Sie haben jetzt auch hier wieder die letzten zwei Spiele verloren, stehen jetzt aber bei 5-5, wenn man aus den letzten 10. Und ich will gar nicht wissen, wo sie ohne LeBron stehen würden. Und das ist jetzt eben wieder so dieses Ding, wie definiert man MVP? Ist es der wertvollste Spieler? Ist es der wichtigste Spieler für ein Team? Ist es der beste Spieler des besten Teams? Für mich ist es irgendwie immer so ein Ding aus guter Teamerfolg, aber eben auch so diese Unverzichtbarkeit. Also dieses, okay, du nimmst einfach einen Spieler aus dem Team raus oder ersetzt ihn durch einen anderen Spieler, der vielleicht NBA-Durchschnitt ist oder einfach nicht so ganz auf diesem Level von eben diesem Spieler. Und wie gut schneidet das Team nochmal mit ab? Jetzt frage ich mich, wo wären die Lakers aktuell ohne LeBron? Und die Antwort wäre wahrscheinlich auf jeden Fall nicht auf Platz 7 der Western Conference, sondern wahrscheinlich wesentlich tiefer, wahrscheinlich eher so in Richtung Platz 10, 11, wenn es gut laufen würde, wenn es richtig, richtig schlecht laufen würde, wahrscheinlich eher so in Richtung 13, 14. Denn LeBron James ist aktuell einfach die Lakers. Er sorgt einfach dafür, dass die Lakers sich auf diesem 7. Platz aktuell sogar nochmal mit behaupten können, sogar die Möglichkeit haben, vielleicht sogar noch weiter nach oben zu gucken, denn die Denver Nuggets und die Dallas Mavericks sind jetzt nicht so weit von ihnen weg. Da ist tatsächlich sogar noch was möglich und das ist eben einfach mal der Verdienst von LeBron James. Ihr wisst alle, ich finde LeBron James einfach richtig, richtig gut. Ich bin einfach immer wieder beeindruckt von dem, was er leistet, auch unabhängig seines Alters. Und wenn man das aber nochmal mit einbezieht, dann finde ich, ja, muss man ihn ganz klar in diesem MVP-Rennen auch mit drin haben. Dann haben wir, ja, direkt über ihm auf Platz 6 und ich hätte niemals gedacht, dass ich das sage, dass er über LeBron im MVP-Race steht. DeMar DeRozan, aber auch hier wieder völlig verdient. Der Mann hat einfach letzte Woche in Back-to-Back-Games einfach mal Game-Winner getroffen und zwar auch noch beides Dreier, was man sich mal vorstellen muss, dass er wirklich einfach das teilweise verweigert hat, Dreier zu nehmen und jetzt in aufeinanderfolgenden Spielen Game-Winner jeweils von draußen trifft. Vor allem der erste noch gegen die Pacers irgendwie einbeinig von sonst wo gegen Verteidigung und der andere aus der Ecke nach einem Pump-Fake über zwei. Also absolut wahnsinnige Dreier auch noch. Gut, Eckendreier waren jetzt vielleicht noch eher die, die er am ehesten noch genommen und getroffen hat, einfach nur, weil die ja eben ein bisschen näher dran sind, weil es dann auch schon quasi so ein sehr, sehr weiter Mitteldistanzwurf ist, den er ja sonst auch gerne nimmt. Aber dieser erste Wurf, der war einfach der absolute Wahnsinn. Ja, DeMar DeRozan legt 26 Punkte auf, 5 Rebounds, knapp 5 Assists, 49% Feldwurfquote, 35% Dreier, allerdings auch nur bei 2 Versuchen. Da sieht man eben, der Typ wirft eigentlich nie Dreier und dann trifft er einfach mal 2 Game-Winner hintereinander. Das ist einfach absoluter Wahnsinn. Er hat sich dadurch auch von Platz 8 auch wieder verbessert auf Platz 6, ist also so ein kleines bisschen sogar mit nach oben gegangen. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt völlig in Ordnung, denn DeMar DeRozan gehört auf jeden Fall immer noch in dieses MVP-Rennen mit rein. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Chicago Bulls auf Platz 1 sind, dass die Chicago Bulls vor dieser Saison schon extrem großen Druck hatten, weil alle gesagt haben, yo, guck mal, da ist jetzt schon ein krasses Team auf jeden Fall am Start mit Lonzo Ball, mit Zach LaVine, mit Nikola Vucevic und jetzt noch mit DeMar DeRozan. Das ist einfach ein Team, wo viele sehr, sehr viel erwartet haben, aber wo natürlich dadurch auch eine gewisse Fallhöhe mit da war. Also die Chance, dass es eben nicht funktioniert, war absolut der Fall. Wer mir da jetzt gerade nicht glaubt oder wer sich denkt, naja, komm, wer hat das denn schon gesagt? David zum Beispiel vom Basketball-Philosophie-Podcast, der hier auch zu Gast war in der einen Folge, oder ich war bei denen zu Gast, eins von beidem, whatever, auf jeden Fall. Stimmt, ich war bei denen zu Gast, aber wir haben die Folge auch hier veröffentlicht, so war's. Und er meinte auch, da sieht er auf jeden Fall das Potenzial, dass sie einfach komplett enttäuschen, einfach nur, weil sie die Erwartungen, diese hohen Erwartungen einfach nur nicht erfüllen können. Und ja, die Chicago Bulls machen genau das Gegenteil davon, was Erwartungen nicht erfüllen ist, sondern sie sind einfach auf Platz 1. Für mich überraschen sie tatsächlich sogar noch gewissermaßen positiv, weil ich eigentlich andere Teams vor ihnen noch gesehen hätte. Fairerweise muss man aber auch sagen, die anderen Teams sind jetzt alle nicht wirklich weit weg. Die Miami Heat, die Brooklyn Nets und die Milwaukee Bucks sind alle bis auf 2,5 Spiele an sie ran. Das ist schon richtig, richtig ordentlich, wobei die Bucks eben auch genauso viele Siege haben wie die Bulls, aber eben auch 5 Spiele mehr. Also wenn die Bulls da jetzt einigermaßen gut aus diesen 5 Spielen rauskommen, führen sie schon so mit 2-3 Siegen auf jeden Fall gegenüber den Bucks, und das ist dann natürlich schon ziemlich, ziemlich krass, wenn man so überlegt, okay, die Bucks sind letztes Jahr noch Champion geworden, sind jetzt allerdings natürlich auch gerade dabei, jetzt ihre Big Three jetzt gerade wieder ordentlich zusammenzubekommen, hatten lange Verletzungsprobleme, stehen jetzt immerhin bei 6-4 aus den letzten 10 und kommen jetzt auch so langsam mit nach oben, aber da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, denn eventuell kommt ja noch ein Spieler, der da vielleicht spielt. Bevor wir aber dahin kommen, kommen wir erstmal zu Platz 5. Und ja, dieser Spieler rutscht jetzt seit ein paar Wochen einfach gerade immer tiefer im MVP-Ranking ab. Er war bei mir beim letzten Mal, und zwar relativ unangefochten, auf Platz 1. Und die Rede ist von Stephen Curry. Wir haben jetzt noch 26,4 Punkte. Dabei, ja, knapp, oder ja, doch 6 Assists, 5,5 Rebounds, 42% aus dem Feld, 38% Dreierquote. So, was machen wir jetzt aus Steph Curry? Das Ding ist natürlich, die Zahlen sind jetzt nicht mehr so überragend, wie sie jetzt zwischendurch sind. Allerdings, was man jetzt eben auch immer wieder vergisst in der NBA oder was immer viel zu viel passiert, man wirft sich viel zu häufig oder man, ja, irgendwie man bringt sich immer so schnell in so eine Lage zu sagen, vielleicht ist der jetzt gerade nicht mehr in einem MVP-Rennen. Der Mann hat im Oktober fast 29 Punkte aufgelegt und im November sowie Dezember jeweils über 27. Mit ja, ziemlich ordentlichen Quoten. Jetzt im Dezember sind sie schon ein bisschen abgeflacht, eben nur noch auf 37% Dreier und so weiter. Jetzt im Januar, in diesen 6 Spielen, legt er halt nur 20 Punkte, 7 Rebounds und 7 Assists auf. Nur in Anführungsstrichen, denn 20, 7 und 7 ist immer noch eine verdammt gute Deadline. Aber er trifft eben einfach seine Würfe gerade nicht mehr so gut. 34% aus dem Feld, 28% von draußen, das ist natürlich nicht Steph Curry-like. Das Problem einfach in dieser aktuellen Basketballwelt ist, es ist alles so unglaublich schnelllebig. Die Spieler haben einfach so viele Spiele, es passiert so viel, dass man quasi am Ende der Saison oder Mitte der Saison schon gar nicht mehr weiß, was einfach am Anfang der Saison passiert ist. Und ich warne wirklich davor, zu schnell überzureagieren. Denn Steph Curry ist immer noch ein unglaublich guter Spieler. Und wenn Steph Curry einfach wieder ein Game hat, wo es wirklich richtig, richtig gut läuft, dann ist er auf einmal wieder der gefeierte Held. Und das finde ich immer so, so unnötig. Man schmeißt einfach Spieler viel zu schnell so, oh, gucke mal, was macht er denn da? Also man sortiert sie immer so schnell einfach in so eine Cold Zone quasi mit ein, die komplett unnötig ist. Und natürlich spielt er jetzt gerade bislang noch keinen guten Januar und natürlich tut er es auch gerade nicht und er weiß es sicher auch selber. Trotzdem darf man eben einfach nicht vergessen, was er jetzt gerade für die restlichen Spiele dieser Saison bislang alles schon geleistet hat. Er hat jetzt vielleicht mal, keine Ahnung, 6, 7, 8 Spiele vielleicht mal gehabt, die jetzt schlecht waren. Aber man darf halt einfach die anderen, ja, knapp 40 Spiele jetzt einfach mal, oder die anderen 30 Spiele meinetwegen, jetzt einfach mal nicht so unter den Tisch kehren und dann sagen, ja gut, aber die letzten 8 Spiele waren jetzt ja so schlecht. Nö, man sollte sagen, ja, die ersten 30 davor waren aber auch einfach überragend. Und dass er jetzt diese Formkurve nicht komplett oben halten kann, sollte, denke ich mal, verdammt legitim sein. Spieler, die also quasi, also ich würde es jetzt einfach kurz mal so definieren, Spieler, die nicht so gut reinstarten und dann auf einmal eine Hotstreak haben, liegen jetzt wahrscheinlich sogar höher im MVP-Ranking als eben Spieler, die über einen längeren Zeitraum vielleicht sogar am Anfang der Saison gut waren und jetzt gerade so ein bisschen mit abflachen. Und das, finde ich, ist eine Entwicklung, die ist relativ unnötig und die muss auch nicht sein. Also Steph Curry gehört auf jeden Fall noch ins MVP-Ranking mit rein. Ob er jetzt auf Platz 5 gehört oder weiter nach oben für mich, das erfahrt ihr natürlich dann nachher noch. Aber das ist einfach nochmal so der Case, den ich jetzt gerade bringen wollte. Auf Platz 4 ist ein Spieler, den wir tatsächlich beim letzten Mal, glaube ich, noch gar nicht drin hatten im Ranking. Denn das ist nämlich Joel Embiid. Und der macht eben jetzt gerade genau das, was ich jetzt gerade so ein kleines bisschen mit meinte. Der ist nämlich jetzt gerade auf einer kompletten Hotstreak unterwegs, holt jetzt insgesamt über die Saison 27 Punkte, 10,5 Rebounds sowie über 4 Assists, über 1 Steal, 1,4 Blocks, trifft 48% aus dem Feld, was so ja leicht unter seinem Karriereschnitt ist, aber vor allem jetzt auch wieder 38% seiner Dreier. Und Joel Embiid hatte das schon immer, dass er immer in der Lage war, so über einen relativ kurzfristigen Zeitraum seinen Dreier extrem gut zu treffen. Jetzt natürlich die Frage, ob er es jetzt eben schafft, es so ein bisschen mit zu stabilisieren. Die Wahrheit ist jetzt einfach, dass er im Januar in den 5 Spielen bislang nur 22% getroffen hat und seine Quote eben trotzdem noch bei 38% ist, weil sie zumindest im November und auch im Dezember in den 18 Spielen, die er da gemacht hat, verdammt gut war. Und jetzt ist natürlich trotzdem jetzt eben die Frage, ob er dieses konstante Level halten kann. Er sieht tatsächlich aktuell so aus. Er hat sich im Oktober von 21 bis November auf 25, dann im Dezember 29 und jetzt auf 31 Punkte im Januar gesteigert. Der Typ wurde jetzt einfach immer besser, was sein Scoring mit anging. Was ein bisschen schlechter war sein Rebounding und sein Assisting ging dafür jetzt aber stark nach oben. Im Januar sind jetzt auch nur 5 Spiele, klar, kleine Sample Size, holt er aktuell 6 Assists pro Spiel. Und das ist natürlich schon mal so ein Ding, damit kann man auf jeden Fall schon mal arbeiten. Sein Plus-Minus-Aktuell im Januar liegt bei 13,7 und ich weiß, das ist jetzt nicht immer die geilste Statistik, die es gibt, weil es eben auch einfach mit Lineups zusammenhängt und so weiter und so fort. Trotzdem ist das eben in 5 Spielen mal sehr, sehr ordentlich, 13,7 Punkte mehr zu holen als der Gegner. Joel Embiid ist halt der Vorteil, dass er sowohl offensiv als halt auch defensiv einfach dominieren kann, weil er einfach immer dazu in der Lage ist. Er hat die Athletik, er hat die Größe, er hat das Spielverständnis auch gewissermaßen, er hat viele Highlight-Plays, sowohl offensiv als mit krachenden Dunks, als eben auch defensiv irgendwie mit seinen Blocks. Er ist auch in der Lage, den Ball auf den Boden zu setzen, was ihn zu einem sehr, sehr vielseitigen Center macht. Er kann den Dreier treffen, er trifft die Mitteldistanz meistens ziemlich gut. Also man muss festhalten, Joel Embiid ist, wenn er so krass fit ist, wie er es jetzt aktuell ist, ein unglaublich gefährlicher, dominanter Spieler. Er hätte es in der letzten Saison schon werden können, was so den MVP angeht, aber da hat er dann eben zu wenig Spiele gemacht. Und jetzt scheint er erst richtig anzufangen, das so zu realisieren, sag ich mal, dass er wirklich einfach in der Lage dazu wäre, diesen Award zu holen. Er hat sich jetzt hier nach NBA um 5 Plätze gesteigert, nämlich von Platz 9 auf Platz 4, weil er es einfach geschafft hat, so sein Level nicht nur oben zu halten, sondern gar noch zu steigern, eben vom Dezember auf den Januar. Und das macht jedem anderen Team wahrscheinlich ziemlich viel Sorge. Die 76ers denken sich, ja nice, endlich mal ein fitter Joel Embiid. Ja, und das ist natürlich schon unglaublich wichtig. Und er ist jetzt eben auch so wieder einer dieser großen Faktoren, wo du denkst, okay, wenn du ihn jetzt halt rausrechnest bei den Sixers, wo stehen die dann? Auf jeden Fall nicht da, wo sie jetzt gerade stehen, nämlich auf Platz 5 mit ja, einem Rekord von 8-2 aus den letzten 10 Spielen. Und sein Anteil daran ist eben ziemlich, ziemlich groß. Deswegen Joel Embiid auch jetzt hier wieder sehr, sehr interessant im MVP-Rennen jetzt gerade auch schon wieder drin. Die Frage ist dann eben, ob er es jetzt dieses Mal schaffen kann, das Ding zu gewinnen. Aber dazu muss er jetzt natürlich noch 3 andere Leute überholen nach NBA.com. Und der Spieler auf Nummer 3 hatte ihn direkt im letzten Jahr noch überholt, nämlich Nikola Jokic. Denn der steht jetzt auch hier noch knapp vor Joel Embiid. 25,5 Punkte, 14 Rebounds und 7 Assists, dazu noch 1,3 Steals. Was den Joker natürlich auszeichnet, ist einfach seine unglaubliche Effizienz und ebenso dieses ganze Passing-Game, was damit reinkommt. Du kannst ihn praktisch einfach nicht verteidigen, weil er einfach ein großer Spieler ist, der von überall scoren kann. Und wenn du ihn halt versuchst zu doppeln, ja, dann spielt er eben einfach irgendwelche richtig genialen Pässe aus dem Augenwinkel, die du ebenfalls nicht verteidigen kannst. Wenn du 56,6% aus dem Feld triffst, aber dann noch als Big Man in der Lage dazu bist, 7 Assists pro Spiel zu verteilen, dann ist das schon ziemlich krass. Und das ist richtig, richtig krass. Und deswegen ist er eben letztes Jahr auch MVP geworden. Und deswegen ist er jetzt halt auch einfach immer in der Lage, dir einfach weh zu tun, wenn du einfach gegen ihn spielst. Was den Joker in dieser Saison aber auszeichnet, und ich finde auch einfach so ein kleines bisschen mit Absatz von den anderen, ist einfach seine Konstanz. Und zwar sowohl in seinen ganzen Stats. Wenn man sich das alles mal so anguckt, 24 Punkte, 27,7, 25, 24,7. Beim Rebounding sieht es so ähnlich aus. Er schwankt in den 4 Monaten zwischen 12,9 und 14,8. Bei den Assists auch zwischen 5,5 und 8,0. Das ist alles irgendwie so relativ konstant. Und auch die Wurfquoten passen ziemlich gut alle so zusammen. Es gab mal so einen Monat, so Dezember, wo er nicht so gut getroffen hat. Da hatte er nur 52% aus dem Feld und 28% Dreier. Alles andere sind mindestens 59% aus dem Feld und 39% Dreier. Und das ist eben das, was ihn so krass auszeichnet, finde ich, in dieser Saison. Bis auf den Dezember, der jetzt von den Stats her ganz okay ist, aber halt von der Effizienz nicht so gut, sind einfach alle Werte bislang einfach unglaublich ausgeglichen und einfach konstant auf einem unfassbar hohen Level. Und auch hier ist es halt wieder so, Ohne Nikola Jokic wären die Denver Nuggets sowas von weit unten. Mit ihm stehen sie aktuell sogar noch vor den Los Angeles Lakers auf Platz 6. Sie haben noch ein Spiel weniger als die Dallas Mavericks, könnten sich also mit einem Sieg punktgleich setzen, nämlich 22-19. Und das ist schon eine krasse Leistung, denn man darf immer noch nicht vergessen, wie auch schon bei Joel Embiid übrigens, es fehlt natürlich der zweitbeste Spieler des Teams. Bei Nikola Jokic jetzt gerade eben durch Verletzung, eben dann Jamal Murray. Bei Joel Embiid durch, ja, weiß ich auch nicht so ganz, persönliche Gründe, Rückenprobleme, whatever. Ben Simmons wird auf jeden Fall nicht mehr für die 76ers auflaufen. Und das ist schon richtig, richtig krass, dass Nikola Jokic es trotzdem schafft, die Denver Nuggets einfach auf diesem Level jetzt gerade zu halten, auf dem sie sich jetzt gerade befinden. Und das finde ich einfach immer wieder beeindruckend. Er ist letztes Jahr schon MVP geworden. Seine große Schwäche natürlich im Vergleich zu zum Beispiel dann Joel Embiid ist natürlich dann die Defense, denn da kommt er natürlich nicht annähernd hinterher. Zumindest was so das ganze Blocken mit angeht, was so diese Dominanz mit angeht. Aber das, was ihm eben in der Defense verloren geht, holt er einfach offensiv dann durch Passing wieder mit raus. Extrem spannend auf jeden Fall, diese beiden jetzt schon wieder so eng beieinander zu sehen, auch im MVP-Rennen. Dann haben wir auf Platz 2 Kevin Durant, der aktuell in dieser Saison 29,7 Punkte, 7,5 Rebounds und knapp 6 Assists mit auflegt bei ganz entspannten 52% aus dem Feld und 37% Dreiern. Und ja, er hatte schon mal eine bessere Dreierquote als in dieser Saison. 37% ist so sein schlechtester Wert seit relativ lange. Nämlich seit 2010, 2011, da waren es mal 35%. Alles andere, was danach kam, war immer höher. Stopp, stimmt nicht. 2018, 19 bei den Golden State Warriors hat er mal 35,3% gehabt. Und dann hat er sich ja danach noch verletzt. Und das finde ich halt so krass, dass dieser Mann nach der Verletzung einfach zurückkommt und es einfach so wirkt, als wäre er noch besser als davor. Was ist das denn bitte? Achillessehnenverletzungen waren davor im Basketball, gerade für so ziemlich große Leute, immer so ein richtiges Todesurteil. Das war so, wow, okay, Achillessehnenverletzungen, so die Spieler kommen super selten, einfach annähernd so gut zurück, wie sie davor waren. Und Kevin Durant wird einfach noch besser. Was ist das denn jetzt gerade bitte für ein Quatsch? Aber es ist einfach so. Der mittlerweile auch schon 33-jährige Kevin Durant spielt einfach unglaublich guten Basketball und auch er ist einfach einer der großen Faktoren, warum die Brooklyn Nets eben so weit oben stehen in der Eastern Conference, nämlich aktuell auf Platz 3, weil er einfach mega abgeht, weil er es einfach schafft, mit seinem ganzen Scoring so viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dass alle anderen Spieler auf dem Feld so viel mehr Platz haben, weil er es schafft, über jeden Gegner drüber zu werfen, gegen jeden Gegner zu scoren, von überall zu scoren. Das macht ihn einfach so unglaublich gefährlich. Ich glaube, ich muss euch nicht mehr über die Qualitäten eines Kevin Durant mit aufklären. Ich glaube, ihr kennt sie alle. Jeder, der mal ein Spiel von ihm gesehen hat, ist einfach so ein bisschen geflasht, dass einfach so ein großer Typ sich so krass filigran bewegen kann und einfach in der Lage ist, gegen jeden beliebigen Verteidiger Punkte zu holen. Und das zeichnet ihn einfach aus und das hat ihn auch schon immer ausgezeichnet. Und das macht ihn jetzt hier natürlich auch wieder zu einem wichtigen Faktor im MVP-Rennen, denn ohne Kevin Durant wird da dieses Jahr einfach nichts entschieden werden, so leid es mir tut, aber wenn du einfach bei den Brooklyn Nets bist, die jetzt gerade schon nochmal so auf dem Vormarsch sind, jetzt nochmal mit ihrer Big Three jetzt endlich wieder zusammen und er dann eben noch so abgeht, dann musst du einfach schauen, dass du es irgendwie schaffst, diesen Typen einfach zu schlagen, was ist ein, oder wenn du einfach den MVP gewinnen willst und das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig taffe Aufgabe. Es gibt aber tatsächlich nach NBA.com aktuell genau einen Typen, der diese Aufgabe bewältigt. Und ja, der Mann ist schon MVP, sogar schon zweimaliger. Er ist schon Defensive Player of the Year. Er ist der aktuelle oder amtierende Finals-MVP. Er ist schon Champion geworden natürlich dann dementsprechend. Giannis Antetokounmpo. Und ja, Giannis Antetokounmpo macht einfach Giannis Antetokounmpo-Sachen. Er macht das, was Joel Embiid machen kann, wenn er fit ist, nur macht er es halt gefühlt das ganze Jahr über. 28,5 Punkte, 11,5 Rebounds, 6 Assists. Und das bei 54% aus dem Feld und 28% Dreier. Das hat er glücklicherweise, muss man fast schon sagen, immer noch nicht wirklich in den Griff bekommen. Denn wenn er das jetzt auch noch machen könnte, uff, dann wäre es halt komplett vorbei für die Liga. Wenn der jetzt noch anfangen würde, sich zumindest einen durchschnittlichen Dreier drauf zu arbeiten, so ein 35-36% Dreier, dann wird das Ganze noch schwieriger. Dann gibst du ihm wahrscheinlich trotzdem eher nochmal den Wurf, als dass er einfach an dir vorbeizieht. Aber wenn er die dann halt reinnagelt, ja, was willst du denn da noch machen? Giannis Antetokounmpo bleibt einfach, ist und bleibt einer der besten Spieler der NBA. Er ist jetzt die letzten 5 Jahre schon All-Star gewesen. Er wird es auf jeden Fall dieses Jahr wieder. Die Frage ist jetzt, ob er nochmal MVP werden kann. Ein drittes Mal jetzt schon in seiner Karriere. Das wäre natürlich schon absolut krass. Aber so wie er jetzt gerade spielt, Ja, ich meine, wem willst du es halt nochmal mit verdenken? Milwaukee Bucks aktuell auf Platz 4, sind aber jetzt auch schon wieder auf dem Vormarsch. Das gerade nach oben hatte ich schon gesagt. 6-4 aus den letzten 10 ist zumindest in Ordnung. Die Frage ist halt, wie weit nach oben kann es noch gehen? Wenn die Milwaukee Bucks sich tatsächlich jetzt schon wieder unter die Top 2, Top 3 schon wieder setzen oder an die Top 2, Top 3 setzen, dann wird es schon wieder sehr, sehr schwierig, gegen Giannis zu argumentieren. Denn ich meine, was willst du denn sagen? Der Mann ist offensiv dominant, er ist defensiv dominant, er ist einfach der Spieler, der einfach unglaublich viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und das juckt ihn einfach null, weil er einfach mit seiner puren Kraft, mit seinem Willen einfach so viele gute Dinge macht für das Team der Milwaukee Bucks, dass es einfach unglaublich schwierig ist, ihn irgendwie zu verteidigen. Und das, finde ich, ist einfach so ein Faktor, den darf man einfach nicht unterbewerten. Jetzt ist halt die Frage, wie weit geht es noch für die Bucks und wo landet dann Giannis am Ende? Und vor allem, wie ziehe ich mein Ranking jetzt gerade mit auf? Denn tatsächlich finde ich das jetzt gerade gar nicht so leicht. Ich fange jetzt einfach mal an und ich würde erstmal ganz entspannt Chris Paul auf Platz 10 setzen. Das heißt also, er geht für mich runter von Platz 8 auf Platz 10, weil ich jetzt gerade, wie gesagt, finde, dass jetzt seine einzelne Saison jetzt gerade nicht so heftig krass ist, auch einfach im Vergleich zu dem, was wir von ihm schon gesehen haben, dass er da jetzt mit rein müsste. Ja, er wäre jetzt gerade der beste Spieler des besten Teams, aber wie gesagt, für mich ist es halt eher so ein Ding, was wäre das Team halt ohne ihn? Das Team der Phoenix Suns wäre natürlich nicht annähernd da, wo es jetzt gerade ist mit ihm, aber es wäre jetzt ohne ihn sicher auch jetzt nicht irgendwie auf Platz 12 oder sowas, sondern es wäre wahrscheinlich zumindest noch so in Richtung Platz 7 unterwegs oder so die Ecke. Dementsprechend sehe ich Chris Paul auf Platz 8, auf Platz 10, sorry. Von Platz 8 rutscht er bei mir auf Platz 10. Auf Platz 9 habe ich Ja Morant von den Memphis Grizzlies, denn ja, wie gesagt, jetzt halt 11 Siege in Folge jetzt gerade geholt. Völlig verdient, muss man sagen, gehört er jetzt hier in diese Liste jetzt gerade mit rein. Die Frage ist jetzt halt, ob er diese krasse Hotstreak, die er halt jetzt gerade hat, noch im Vergleich zu seiner restlichen Saison wirklich jetzt so halten kann und ob er es jetzt wirklich schaffen kann, die Grizzlies so weit oben zu halten. Wenn er das jetzt tatsächlich schaffen sollte, die Grizzlies jetzt irgendwie jetzt unter die Top 3 zu bringen, muss man, glaube ich, sogar darüber diskutieren, dass er noch zu low eingerankt ist. Für mich ist es jetzt gerade Platz 9 und damit völlig in Ordnung. Platz 8 ist bei mir Rudy Gobert, also auch das habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Bei den Utah Jazz läuft es jetzt in letzter Zeit nicht mehr so gut, haben die letzten 4 Spiele jetzt gerade mit verloren. Obwohl er jetzt gerade für mich auf Platz 8 steht, hat er für mich aber eigentlich keine Chance, irgendwie diesen Award zu gewinnen, weil ich einfach der Meinung bin, dass er das einfach nicht ausreicht. So, es wird einfach nicht ausreichen, weil er einfach nicht flashy genug ist und ich glaube, das wird ihn dann quasi davon abhalten, einfach so als defensive-minded Player wirklich dann das Ding zu gewinnen, ist einfach super schwierig. Vor allem, wenn es dann einfach so eine krassen Freaks of Nature gibt, wie jetzt eben Giannis Antetokounmpo oder eben jetzt auch ein Joel Embiid, die einfach in der Lage sind, zumindest fast das, was Gobert defensiv leistet, ebenfalls zu leisten und dazu eben noch offensiv viel, viel mehr noch beizusteuern als Rudy Gobert. Deswegen bleibt er für mich auf Platz 8. Platz 7 und Platz 6 finde ich tatsächlich völlig in Ordnung so. Also LeBron James auf Platz 7 finde ich in Ordnung, DeMar DeRozan auf Platz 6 finde ich völlig in Ordnung. Auch hier natürlich jetzt gerade bei LeBron jetzt nochmal so das Ding, wie lange schafft er es, diese Nummern, also diese Numbers, diese Stats, die er jetzt gerade auflegt, weiter durchzuziehen? Schafft er das jetzt noch länger, als er es jetzt gerade schon tut? Und schafft er es jetzt wirklich, die Lakers sogar noch weiter nach vorne zu treiben? Vielleicht in Richtung Platz 4, Platz 5, also fast schon Richtung Homecourt, muss man ihn, finde ich, sogar noch weiter nach oben setzen. Aktuell mit dem 7. Platz in der Western Conference und seiner trotzdem dominanten Leistung finde ich Platz 7 in Ordnung. Bei DeMar DeRozan sieht es ähnlich aus, Platz 6. Wenn er es schafft, tatsächlich jetzt die Bulls an Platz 1 zu halten, muss er weiter nach oben. Wenn jetzt die Bulls irgendwann mal so ein kleines bisschen mit einbrechen sollten, könnte man ihn auch wieder weiter nach unten räumen. Müsste man tatsächlich nochmal genau schauen, wie man das dann machen möchte. Auf jeden Fall finde ich ihn jetzt gerade auf Platz 6 erstmal völlig in Ordnung mit einsortiert. Könnte aber, wie gesagt, noch weiter nach oben gehen. Dann habe ich auf Platz 5, und jetzt wird es langsam schon richtig, richtig schwierig, erstmal Joel Embiid am Start, weil ich halt der Meinung bin, auch jetzt hier wieder Hotstreak und wie lange kann er das jetzt gerade beibehalten, wie sehr kann er die 76ers nochmal mit nach oben pushen, schafft er es, die auch irgendwie nochmal so in Richtung Platz 3 zu führen, wenn ja, wäre schon ziemlich krass, vor allem dann eben auch nochmal so mit den Stats, die er auflegt, dann eben, wie gesagt, halt Offensive und Defensive, die da einfach eine ziemlich große Rolle spielt. Direkt vor ihm, Platz 4 ist für mich Nikola Jokic, denn auch der spielt eine wahnsinnig gute Saison. Er spielt vor allem mit einer der konstantesten Saisons, die es jetzt hier bislang gibt. Trotzdem sind eben die Denver Nuggets jetzt eben nur in Anführungsstrichen auf Platz 6, was immer noch weiter oben ist, als sie eigentlich sein dürften, rein vom Kader her. Trotzdem auch jetzt gerade hier wieder so das Ding, die restlichen Spieler, die jetzt hier halt noch mit drin sind, sind eben dann Kevin Durant, der ist aktuell auf Platz 3 mit seinem Team. Giannis Antetokounmpo, der auf Platz 4 ist, und dann noch ja, Steph Curry, der eben auf Platz 2 ist mit seinem Team. Dementsprechend, finde ich, hatte da einfach so den Teamerfolg noch nicht so ganz, auch wenn er selber nichts dafür kann. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur Top 3. Und da wird es jetzt, finde ich, schon relativ schwierig. Für mich steht Kevin Durant auf Platz 3. Und ich weiß, er ist jetzt gerade der beste Scorer der Liga, aber ich habe tatsächlich einen relativ einfachen Case jetzt gerade nochmal mit dafür. Und das ist eben so das Team, was er einfach um sich nochmal mit rum hat. Nimmst du jetzt einen Kevin Durant aus diesem Team raus, sind die Brooklyn Nets immer noch ein unglaublich gutes Team mit jetzt wieder zwei Superstars, mit James Harden und Kyrie Irving. Natürlich spielt Kevin Durant eine Bombensaison. Wenn er es jetzt aber nicht tun würde, oder wenn er jetzt halt nicht da wäre, könnten die anderen beiden trotzdem aber mehr wieder scoren und das Team würde wahrscheinlich immer noch relativ gut mit dastehen. Vielleicht jetzt gerade nicht auf Platz 3 in der Eastern Conference, aber so in Richtung Platz 5 müsste man sie auf jeden Fall mit einsortieren. Und das ist das, was ich jetzt so gerade gegen Kevin Durant jetzt gerade argumentieren würde, auch wenn es eigentlich natürlich schon ein bisschen unfair ist, weil er letztendlich nichts dafür kann, dass er jetzt eben mit diesen beiden Superstars jetzt gerade wieder zusammenspielt. Diese Superstar-Pairings sind einfach immer super schwierig, finde ich, denn ich meine, zum Beispiel jetzt gerade bei den Milwaukee Bucks hast du halt auch noch Jrue Holiday und halt Chris Middleton, aber es sind halt beides keine richtig krassen, legit Superstars, so wie eben Kyrie Irving und James Harden, die einfach jeweils schon Saisons hatten oder auch einfach wichtige Spiele hatten oder sonst was, wo du einfach gedacht hast, das sind einfach, keine Ahnung, die gehören zu den besten 15 Spielern der NBA. Das würdest du bei den Milwaukee Bucks wahrscheinlich über einen sagen, nämlich über Giannis Antetokounmpo. Und dann der nächstbeste wäre schon Chris Middleton und dann kommt ein bisschen später Jrue Holiday. Er hat eine ordentliche Option 2 und 3, Giannis Antetokounmpo, aber Kevin Durant hat eben überragende Option 2 und 3. Und dementsprechend sehe ich ihn jetzt gerade auf Platz 3. Steph Curry nehme ich jetzt aktuell auf meinen zweiten Platz, eben was ich jetzt gerade schon gesagt habe, weil ich eben der Meinung bin, dass wir jetzt die letzten Spiele nicht zu krass mit überbewerten dürfen, weil er immer noch eine unfassbar gute Saison spielt, jetzt gerade ein bisschen struggelt, aber ich gehe eben einfach davon aus, dass er sich da wieder stabilisieren wird. Und wenn das der Fall ist, dann haben ihn alle so weit runter gerankt und dann am Ende ranken sie ihn alle wieder hoch. Ist mir nichts. Ich lasse ihn auf Platz 2 mit der Chance, sich den ersten Platz wiederzuholen, wenn er es einfach schafft, seine Form wiederzufinden. Aber jetzt aktuell gehe ich tatsächlich d'accord mit NBA.com und sage, Giannis Antetokounmpo ist jetzt aktuell, wie er das Ganze regelt, in Milwaukee einfach Platz 1, weil er eben wieder so dominant ist, wie wir es einfach alle von ihm kennen, weil er einfach immer noch nicht satt zu sein scheint und das finde ich bei ihm immer so unglaublich wichtig. Dieser pure Wille, den Korb jetzt unbedingt zu machen, das Spiel jetzt unbedingt zu gewinnen, seinen Dank irgendwie durchzukriegen, dieser ganze Einsatz, den er jedes Mal zeigt, ich finde es einfach unglaublich beeindruckend. Er spielt seit Jahren einfach immer schon über 60 Spiele Minimum. Und auch in dieser Saison hat er jetzt bereits wieder 35 Spiele abgerissen und da werden sicher einige nochmal mit dazukommen. Giannis Antetokounmpo ist einfach einer dieser Spieler, die man einfach lieben muss. Ich mag ihn einfach total gerne von seinem Typen her, er wirkt mega sympathisch. Er ist unglaublich athletisch und ich glaube, er ist einfach so ein richtiger Arbeiter, also auch außerhalb des Courts und macht die ganze Zeit Krafttraining und solche Sachen. Und die Saison, die er jetzt gerade spielt, gebührt einfach Respekt. Ob er jetzt letztendlich jetzt gerade den MVP jetzt gerade gewinnt, ich muss sagen, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil es dann eben schon sein dritter wäre und ich glaube nicht, dass er diesen dritten bekommt. Aktuell finde ich es jetzt aber trotzdem durchaus gerechtfertigt, ihn da jetzt gerade am Platz 1 zu haben, aufgrund der Statistiken, aufgrund des Teamerfolgs, dieser ganzen Arbeit, die da jetzt gerade mit hinter ist, die Story ist irgendwie auch nochmal ganz cool. Er ist jetzt erst Champion geworden und jetzt holt er sich vielleicht nochmal seinen dritten MVP. Das passt also alles ganz gut zusammen. Von daher finde ich jetzt aktuell Giannis Antetokounmpo auf Platz 1 völlig gerechtfertigt. Und das war sie auch schon. Die Folge 110 mit dem MVP-Ranking Nummer 2 ist jetzt auch schon wieder ordentlich lang geworden, also knapp 40 Minuten kurz mal gefüllt, gar kein Problem. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß beim Produzieren. Ansonsten, ja, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt, irgendwelches Feedback, Kritik, Lob, sonst was, schreibt mir bitte bei Instagram oder bei Twitter unter HereItSwish bzw. HereItSwish Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns bald wieder. Bye!
HereItSwish.